Vielen, vielen Dank erstmal für die Einladung, auch an Keo, ne, euren Prediger, der gefragt hat, ob ich denn nicht mal kommen könnte. Danke auch für die Vorstellung von Renate, für euer herzliches Willkommen heißen. Tatsächlich muss ich etwas dazu sagen, weil ich jetzt schon mehrmals angesprochen wurde. Ich bin die Tochter vom Thorsten Riedel. Der ist vielleicht ein Name hier in Nordbayern. Tatsächlich, wenn ich im Südbayern unten unterwegs bin, komme ich nochmal so durch. Ja, also da fragen da fragen Leute dann nicht. Da bin ich dann eher die Unbekannte. Ne? Aber mein Papa war Prediger für die Bayerische Vereinigung tatsächlich für, ich glaube, über 30 Jahre. Der hat sich jetzt zur Ruhe gesetzt. Also seine komplette Berufszeit tatsächlich. Und wir waren in Bezirken in Weiden in der Oberpfalz. Da ist er tatsächlich jetzt auch wieder mit meiner Mutti. Mein Bruder lebt dort auch mit seiner Frau und seinen zwei Söhnen. Das heißt, meine Eltern sind natürlich sehr begeistert, dass sie da bei den Enkelkindern in der Nähe sein können, weil meine Schwester ist in Saarbrücken, ja, ganz auf der anderen Seite. Das ist dann natürlich schon mal ein bisschen weiter weg und sie hat auch eine Tochter. Genau, von dem her, danach sind wir nach Ansbach, dann nach Würzburg und am Schluss ist er eben wieder zurück nach Weiden. Zu meiner Person, warum stehe ich denn heute hier? Ich bin letztes Jahr im Oktober von der Bayerischen Vereinigung angestellt worden. Ich habe in den USA die letzten 8 Jahre studiert, habe dort meinen Bachelor und dann meinen Master in sozialer Arbeit gemacht, und zwar mit Schwerpunkten in der medizinischen sozialen Arbeit, in Trauma und internationaler sozialer Arbeit. Und in Gesprächen mit der Vereinigung haben sie festgestellt oder Interesse gehabt, jemanden einzustellen, der eben so ein Stück weit diesen Schwerpunkt in Trauma und mentaler Gesundheit legt. Ich bin viel unterwegs, mache viele Schulungen auch, wenn es um Pfadi-Jugendarbeit geht, halte selber auch Jugendstunden oder mache allgemein Workshops in Bezug zu Trauma, ja, Beziehungen und der mentalen Gesundheit. Und mich hat es tatsächlich sehr angesprochen. Ja, ich bin dankbar, dass unsere Vereinigung sieht, dass es ein wichtiges Thema ist und dass wir uns damit befassen sollten, weil das auch uns betrifft, uns als Gemeinde. Und von dem her bin ich dankbar für diese Möglichkeit. Ich habe auch Klienten, ich mache psychologische Beratungen. In den Staaten ist die soziale Arbeit tatsächlich eine klinische Ausbildung, das heißt, man wird dort als Therapeut ausgebildet, und von dem her bin ich da in dem Kontext auch nochmal tätig. Und ansonsten, jetzt ist es natürlich alles hier so beruflich und so und ganz professionell, ein bisschen über mich. Ich habe ein paar Hobbys auch. Ja, ich mache unheimlich gern CrossFit. Ich weiß nicht, ob das einigen von euch was sagt. Das hat tatsächlich mit Gewichtheben zu tun und Zirkeltraining. Und ich war jetzt für 2 Monate fast unterwegs und war deswegen nicht dort. Und am Donnerstag das letzte Mal gewesen. Seitdem habe ich krassen Muskelkater. Das heißt, wenn ihr seht, dass ich ein bisschen humple oder so, liegt es daran, dass ich zu lange eine Pause gemacht habe. Und ansonsten, meine Lieblingsfarbe ist Pink. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Ganz unauffällig, ne? Pink und Schwarz sind tatsächlich meine Lieblingsfarben. So viel einfach mal zu mir. Ich wohne im Moment in München. Ich habe eine 50% Stelle in München und dann bin ich 50% als Gemeindereferentin angestellt. Es gibt mir dann auch die Möglichkeit, ein Stück weit außerhalb tätig zu sein. Deswegen bin ich heute hier bei euch. Und mit meinem Schwerpunkt, mit meinem Schwerpunkt in Trauma und mentaler Gesundheit, nehme ich mir auch gerne immer mal wieder die Freiheit, das in meine Predigten mit einzubauen. Das ist etwas, wo wir vielleicht so noch nicht drüber nachgedacht haben, ja. Trauma, mentale Gesundheit, in der Bibel, ist das denn überhaupt präsent? Ich würde sagen, ja. Und ich möchte heute zeigen, woher ich das argumentiere. Warum ich glaube, dass Trauma präsent ist in der Bibel. Und dazu möchte ich noch zeigen, wie Gott denn auf Trauma antwortet. Ja, was er dazu zu sagen hat, ein Stück weit auch. Und es ist, glaube ich, jetzt auch, ich habe ja schon hier, wir haben gesagt, ne, wir essen nachher Erntedank. Das ist jetzt nicht die typische Erntedankspredigt, die ich halten werde. Ich hoffe, ihr seid gnädig mit mir. Ja, und steigt einfach mit ein. Und gleichzeitig will ich auch euch einladen, offen zu sein für eine vielleicht ein bisschen andere Perspektive auf eine Geschichte, die wir wahrscheinlich sehr gut kennen. Ich habe meine Predigt heute betitelt, und ich hoffe, ihr könnt das gut lesen. Ist das gut lesbar? Ja, ja, ja. Gottes Antwort auf Schmerz und Trauma, die Reise Israels. Dazu möchte ich immer am Anfang einen Hinweis geben. Ich glaube nicht, dass das die einzige Antwort Gottes auf Schmerz und Trauma ist. Ja, wir werden jetzt dann ein bisschen über Trauma lernen, und Trauma ist etwas, oder Traumata ist etwas, das wir häufig sehr individuell erfahren, und Gott ist unheimlich flexibel und individuell auch in der Art und Weise, wie er uns abholen kann und uns heilen kann, glaube ich. Gottes Antwort auf Schmerz und Trauma, die Reise Israels. Nachdem ich aber mit euch ja in ein Thema einsteigen werde, das schon sehr schwer ist, ja, wir reden da eigentlich nicht sehr gerne drüber. Vor allem vielleicht im christlichen Kontext in unserer Kirche, weil uns soll es ja eigentlich gut gehen. Ja, wenn wir Gott folgen, dann muss ja Positives rauskommen. Und Tatsache ist aber, dass wir wahrscheinlich alle in unserem Leben schon Erfahrungen gemacht haben, wo wir wissen, das ist nicht immer der Fall. Ja. Psalmist sagt auch, dass Gott die Gerechten und Ungerechten segnet. Ja. Und dementsprechend, weil wir noch auf einer sündigen Welt leben, erfahren wir Trauma, erfahren wir Ungerechtigkeit. Und diese Schwere möchte ich anfangen und etwas erleichtern tatsächlich mit einem Comic. Dieses Comic soll tatsächlich die Israeliten darstellen. Ja, ganz vorne seht ihr Mose, der ist ein bisschen verkrantelt, ja. Und hinter ihm sind seine Leute. Und ich weiß nicht, ob ihr schon mal auf einer längeren Autofahrt gewesen seid. Vielleicht auch mit Kindern. Ja, entweder wart ihr selber Kinder oder ihr habt Kinder, ne? Da kommt dann immer die Frage, und ich habe euch das hier ein bisschen übersetzt: Sind wir schon da? Ja? Sind wir schon da? Oder ich muss aufs Klo. Ja? Oder wann sind wir denn endlich da? Und ich bin müde. Und ich kann mir vorstellen, dass die Israeliten das eventuell auch gesagt haben, während ihrer 40 Jahre Wanderung, die sie durchgemacht haben. Ja. Und ich hoffe, dass das ein bisschen Leichtigkeit in das Thema bringt, nachdem Humor ein unheimlich guter Coping-Mechanismus ist. Ja, eine Art und Weise, wie wir besser mit schwereren Dingen umgehen können. Wenn wir über Trauma sprechen, glaube ich, ist es erstmal wichtig, dass wir definieren, über was wir denn sprechen. Und ich habe euch heute zwei Definitionen von Trauma mitgebracht. Das erste ist die Deutsche Traumastiftung. Und ihr seht, hier steht: Ein Trauma, griechisch auch Wunde, ist ein belastendes Ereignis oder eine Situation, die von der betreffenden Person nicht bewältigt und verarbeitet werden kann. Es ist oft Resultat von Gewalteinwirkungen, sowohl physischer wie auch psychischer Natur. Und bildhaft lässt es sich als eine seelische Verletzung verstehen. Trauma ist eine Situation, die von uns als überwältigend angesehen wird. Und es kommt häufig mit Gewalteinwirkung, emotional wie auch physisch. Die andere Definition, die ich euch mitgebracht habe, kommt von Bessel van der Kolk. Der ist tatsächlich eine der führenden Traumapsychologen und Traumapsychologen. Er hat ein Buch geschrieben, das heißt Das Trauma in dir. Und er beschreibt in diesem Buch Trauma als ein spezifisches Erlebnis, das unser zentrales Nervensystem überwältigt, welches zu einer Veränderung der Verarbeitung und des Abrufens von Erinnerungen führt. Ja, Trauma, sagt er, verändert, wie wir uns an Dinge erinnern können. Und dann sagt er weiter: Trauma ist nicht die Geschichte von etwas, das in der Vergangenheit passiert ist, sondern es ist die Einprägung des Schmerzes, des Horrors und der Furcht, die in der Person weiterlebt. Ja, Trauma überwältigt uns. Wir können nicht mehr normal weiter funktionieren. Es verändert, wie wir uns an Dinge erinnern können. Es überwältigt unser zentrales Nervensystem, das tatsächlich dazu beiträgt, eben uns zu regulieren. Und Trauma ist auch etwas, das in uns weiterlebt. Eine andere Art und Weise, wie wir in der Wissenschaft über Trauma sprechen, ist tatsächlich diese Übersicht. Und ich mag sie sehr, weil sie wird plötzlich ein bisschen konkreter. Ja? Und zwar sprechen wir von großem T-Trauma und kleinem T-Trauma. Das kommt auch so in wissenschaftlichen Artikeln manchmal vor. Bei großem T-Trauma sprechen wir nicht unbedingt um eine Sache, die schlimmer ist, sondern es geht hier mehr darum, dass wir mehr drüber sprechen. Die sind bekannter, häufig. Und ihr seht hier, und diese Liste ist natürlich nicht vollständig, ja, großes T-Trauma wäre Krieg, Katastrophen, sexualisierte Gewalt, schwerer Unfall, einen Tod miterleben, häusliche Gewalt, Verbrechen, Pandemie. Ein kleines T-Trauma ist emotionale oder auch geistliche Gewalt, Vernachlässigung, Verluste, Mobbing, Misserfolgserfahrungen, ein plötzlicher Umzug oder Wechsel, wiederholte Kritik. Trauma ist etwas, das uns überwältigt. Es verändert, wie wir uns an Dinge erinnern können. Und es lebt in uns weiter. Und daher meine These für die heutige Predigt. Ich glaube, dass die Israeliten ein traumatisiertes Volk gewesen sind. Und da möchte ich mit euch in die Geschichte einsteigen. Und wenn ihr mögt, könnt ihr das mit mir aufschlagen. Wir sind in 2. Mose Kapitel 1 und wir werden tatsächlich sehr viel Fläche heute anschauen. Ja, wir werden über ein paar Kapitel drüber springen, in manche gehen wir tiefer hinein. Ihr könnt gerne zuhören, was auch immer für euch passt. Ja, aber das zweite Buch Mose Kapitel 1. Die Israeliten befinden sich hier in Ägypten. Wie sind sie denn da hingekommen? Die Israeliten sind nach Ägypten gekommen, weil tatsächlich eine Hungersnot ausgebrochen ist und Josef nach Ägypten in die Sklaverei verkauft worden ist. Ja, wir sprechen über Trauma. Kann mir vorstellen, ja, Josef allein hat ein Trauma erlebt. Und in dieser Geschichte war es eben so gewesen, dass Josef am Schluss über das Land von Ägypten gesetzt wurde. Der einzige, der über ihm stand, war Pharao. Und der hat gesagt, verwalte das Volk. Und alle Völker tatsächlich um Ägypten herum, so auch die Israeliten, litten unter dieser Trockenzeit, dieser Dürre, dieser Hungersnot und kamen nach Ägypten, um dort Essen zu bekommen. Und das ist natürlich hier, ne, nur eine grobe Übersicht, ihr Lieben. Und nachdem Pharao so dankbar war, dass Josef ihm so geholfen hat und dafür gesorgt hat, dass sein Volk, seine Nation überleben kann, hat er gesagt, komm, ich gebe deiner Familie ein Stück Land und dann können die hier bleiben, damit du auch hier bleiben kannst und weiter bleibst vielleicht. Ja? Vielleicht war das ein politischer Move hier von ihm, ne? Genau, und da befinden wir uns. Und tatsächlich gehen wir jetzt an das Ende der Zeit Josefs. Das zweite Buch Mose und Kapitel 1. Und dann würde ich gerne in Vers 6 anfangen. Und Josef starb, sagt es hier, und all seine Brüder und jene Generation. Und Josef starb und all seine Brüder und jene Generation. Das Buch fängt an, uns zu erzählen, Mensch, da ist was passiert in der Vergangenheit, aber jetzt kommt was Neues. Ja, es ist eine neue Generation. Wir haben heute Morgen in der Lektion darüber gesprochen mit Josua, ne? Die eine Generation ist in der Wüste gestorben und jetzt kommt eine neue Generation. Und dann heißt es hier in Vers 8, da kam ein neuer König auf über Ägypten, der nichts von Josef wusste. Und er sprach zu seinem Volk, siehe, das Volk der Kinder Israels ist zahlreicher und stärker als wir. Wohlan, lasst uns kluge Maßnahmen gegen sie ergreifen, dass sie nicht zu viele werden. Sie könnten sonst, wenn sich ein Krieg erhebt, womöglich zu unseren Feinden übergehen und gegen uns kämpfen und aus dem Land ziehen. Darum setzte man Sklaventreiber über sie, um sie durch Lasten zu bedrücken. Und sie bauten dem Pharao die Vorratsstädte Pithom und Ramses. Ein neuer König kam auf, der Josef angeblich nicht kannte und der gesagt hat, wir müssen das Volk unterdrücken. Und man legte ihnen Lasten auf, sagt die Schlachter hier. Und er tat das, weil er sich Sorgen machte, dass das Volk Israel zu groß wird. Das hat leider nichts gebracht. Ja, in Vers 12 lesen wir, je mehr sie aber das Volk bedrückten, desto zahlreicher wurde es und desto mehr breitete es sich aus, sodass ihnen vor den Kindern Israels graute. Und darum zwangen die Ägypter die Kinder Israels mit Gewalt zum Dienst. Und sie machten ihnen das Leben bitter mit harter Zwangsarbeit an Lehm und Ziegeln und mit allerlei Feldarbeit. Lauter Arbeiten, zu denen man sie mit Gewalt zwang. Die Israeliten waren ein traumatisiertes Volk. Sie waren Flüchtlinge in einem Land, das nicht ihnen gehörte. Und sie wurden zur Arbeit gezwungen. Viele Theologen sagen hier, sie wurden versklavt. Mit Gewalt zum Dienst gezwungen. Und nachdem das immer noch nicht denselben Effekt hatte, auf die Israeliten sie klein zu halten, sah sich Pharao gezwungen, zwei Hebammen zu befragen. Das sind Schifra und Pua, oder nicht zu befragen, aber zu befehlen und sagt, ich möchte, dass wenn die hebräischen Frauen gebären, dass ihr schaut, wenn sie einen Sohn gebären, ihn sofort zu töten. Wenn es aber ein Mädchen ist, dann lasst es doch am Leben. Diese beiden Frauen, Schifra und Pua, die als erste mit Namen tatsächlich wirklich genannt werden in dieser Geschichte, ab dann vor dem Stammbaum oder nach dem Stammbaum, sollte ich sagen, entscheiden sich dagegen. Sie entscheiden sich gegen den Befehl des Pharao, was ihnen vielleicht das Leben hätte kosten können. Und nachdem sie ihm nicht Folge geleisten, sieht sich Pharao gezwungen, seinem Volk Folgendes zu gebeten. Vers 22. Wir sind jetzt in Vers 22 im ersten Kapitel. Da gebot der Pharao seinen ganzen Volk und sprach, werft alle Söhne, die ihnen geboren werden, in den Nil, aber alle Töchter lasst leben. Ich glaube, dass die Israeliten ein traumatisiertes Volk gewesen sind. Wir haben schon festgestellt, sie sind Flüchtlinge gewesen. Sie wohnten in einem Land, in dem sie sich vielleicht nicht unbedingt zu Hause gefühlt hatten. Sie wurden versklavt, sie wurden mit Gewalt zur Arbeit gezwungen und sie mussten zusehen, wie ihre eigenen Söhne, die Söhne ihrer Freunde und die Söhne ihrer Nachbarn im Nil ertränkt worden sind. Ich würde sagen, dass die Israeliten ein traumatisiertes Volk gewesen sind. Und wenn wir jetzt diese Geschichte aufhören würden, ja, dann merken wir, dass das richtig schwer ist, dass das weh tut. Und ich weiß nicht, was dein Trauma ist oder die Dinge, die du erlebt hast, vielleicht bezeichnest du sie nicht als Trauma. Ja, die Schmerzen, die du erfahren hast. Die Israeliten wissen wahrscheinlich, wie sich das anfühlt. Und Gott sei Dank hört die Geschichte hier nicht auf. Denn wie so häufig in unseren biblischen Geschichten gibt es eine Figur, die dann gerufen wird, vor allem im Alten Testament noch, durch die Gott befreit. Und wir lernen davon, und ich werde das jetzt kurz zusammenfassen, hier in Kapitel 2. Wieder eine Person und tatsächlich eine Frau, die in Aktion tritt und ein Kind gebärt, einen Sohn. Und sie weiß, was das bedeutet während dieser Zeit. Wenn jemand herausfindet, dass sie einen Sohn geboren hat, würden sie ihn ihr wegnehmen und im Nil ertränken. Das heißt, sie versucht ihn zu verstecken und sie macht das für 3 Monate, bis es nicht mehr geht. Und dann baut sie ihm eine Schilfwiege, würde ich mal sagen. Und sie legt ihn da hinein und legt ihn auf den Fluss, der zuvor so vielen Kindern das Leben gekostet hat. Auf den Nil. Und wir wissen, dass später dann Pharaos Tochter tatsächlich diesen kleinen Jungen entdeckt und sich entscheidet, ihn zu adoptieren, er aber davor noch zurück zu seinen Eltern gehen darf, um bei ihnen aufzuwachsen, weil er muss noch, er braucht noch Milch, er braucht noch Muttermilch. Und dann wächst er bei seinen Eltern erstmal auf, bis er alt genug ist, um an das Haus des Pharao zu kommen. Und dann lernen wir erst wieder von Mose, als er schon älter ist, wie er sieht, dass 2 seiner Volksleute, und das heißt, die Eltern oder beide Eltern müssen etwas dafür getan haben, dass er sich mit dem Volk immer noch identifiziert. Und er sieht, wie 2 Israeliten von einem Sklaventreiber geschlagen werden. Und er wird so wütend, dass er hingeht und ihn tötet und ihn dann vergräbt. Und dann kriegt er Angst. Erstmal sagen seine Volksleute auch, wer bist du, ja, dass du das gerade tust. Ja, aber er vergräbt diesen Mann und dann flieht er, weil er Angst hat, von Pharao getötet zu werden. Er flieht in die Wüste, nach Midian tatsächlich. Und dort steigen wir wieder ein, ihr Lieben. Und das ist im 3. Kapitel. Das 2. Buch Mose, Kapitel 3. Und dort lernen wir von dieser, und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber ne, zumindest ist es eine sehr bekannte Kindergeschichte gefühlt, tatsächlich dieses ganze Kapitel, wie er Gott begegnet. Ja, er ist in der Wüste, er hütet Schafe und dann sieht er plötzlich einen Busch, der brennt. Und dieser Busch verbrennt aber nicht. Und ich weiß nicht, wie es euch geht und ob ihr da schon mal drüber nachgedacht habt, ja. Aber ich denke mir so, ich weiß nicht, ob ich so mutig gewesen wäre wie Mose, wenn ich einen Busch gesehen hätte, der brennt, auch noch in der Wüste, ja. Also was bedeutet das? Wird es sich dann ausbreiten? Aber er verbrennt nicht und er geht näher hin, er ist neugierig, ja. Ich bin nicht so mutig. Ich weiß nicht, ob ich einfach weggegangen wäre, ja. Aber Gott sieht diese Initiative, ja. Und wahrscheinlich wusste er auch, wie er Mose abholen musste. Und als Mose näher kommt, offenbart er sich ihm. Er offenbart sich ihm in Vers 6, 2. Mose 3, Vers 6. Und er sprach, ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Da verbarg Mose sein Angesicht, denn er fürchtete sich, Gott anzuschauen. Und jetzt kommt der Vers, der für mich, auch wenn er nicht mein zentraler Vers ist tatsächlich für diese Predigt, aber so ausschlaggebend ist. Denn in Vers 7 lesen wir, und der Herr sprach, ich habe das Elend meines Volkes in Ägypten sehr wohl gesehen und ich habe ihr Geschrei gehört über die, welche sie antreiben. Ja, ich kenne ihren Schmerz. Nachdem sich Gott vorstellt, zu Mose eine Beziehung herstellt, ist das Erste, was er sagt, ich habe gesehen, ich habe gehört und ich kenne den Schmerz des Volkes Israels. Und er sagt auch zu uns, so sieht er, so hört er und so kennt er unseren Schmerz. Gott kennt unseren Schmerz. müssen wir das beachten nicht, oder? Das ist einfach nur okay. Okay, sehr gut. Sicher gegangen einfach. Hier eine Randnotiz, ne? Aber ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Am Mittwoch, ja, waren wir in der Sitzung und haben Sprengstoffalarm bekommen auf unsere Handys in München, weil eine Drohung war. Ja. Von dem her versuche ich sowas wahrzunehmen. Okay, entschuldigt bitte. Aber lasst uns zurückkommen zu diesem Vers, ja? Also wir haben diese Begegnung hier zwischen Mose und Gott. Und er sagt, ich habe gesehen, ich habe gehört und ich kenne den Schmerz. Gott sagt, er kennt den Schmerz. Dieses Kennen bedeutet, er identifiziert sich mit dem, was sein Volk durchmacht. Und er identifiziert sich mit dir, mit deinem Trauma, mit deinem Schmerz. Es geht nicht an ihm vorüber. Und nachdem er das bestätigt, was das Volk Israel durchmacht, was wir durchmachen, schreibt er weiter und sagt in Vers 8, und ich bin herabgekommen, um sie zu erretten aus der Hand der Ägypter und sie aus diesem Land zu führen in ein gutes und weites Land, in ein Land, in dem Milch und Honig fließt, an den Ort der Kanaaniter, Hethiter, Amoriter, Pherisiter, Heviter und Jebusiter. Gott sieht, wo wir sind. Er hört, wo wir sind und er kennt unseren Schmerz. Und er sagt, ich möchte dich da herausholen. Er möchte nicht, dass wir in traumatisierten Umfeldern langfristig bleiben, weil er weiß, was das mit uns macht. Weil er weiß, wie sich das verändert oder uns verändert, unsere Gehirne tatsächlich verändert, wissen wir heute von der Wissenschaft. Und er gibt eine Befreiungsbotschaft und sagt, ich werde dich herausholen. Und das sagt er dir auch heute. Und nachdem Gott da so mächtig sich gezeigt hat, ja, und mit Mose gesprochen hat, sagt er so, ich berufe dich und du wirst mein Volk herausführen. Und Mose sagt, jupp, lass uns das machen. Nein, natürlich nicht. Was so schön ist, weil es ist so menschlich. Ja, ich bin so dankbar tatsächlich, dass das passiert. Er sagt so, nein, ich kann doch nicht sprechen. Ich glaube, mindestens 3 bis 5 Mal widerspricht er Gott und seinem Ruf, den er tatsächlich direkt von ihm bekommen hat, ja. Ich weiß nicht, wie es euch damit geht, aber manchmal wünschen wir uns doch so sehr, ja, dass Gott direkt zu uns spricht, ja. Aber es scheint auch so zu sein, wie damals in der Bibel, dass selbst wenn das passiert, ja, haben wir immer noch Probleme, ja? Haben wir Sorgen, haben wir Ängste. Und das Schöne ist aber, Gott holt uns ab. Ja. Gott holt uns ab und sagt so, okay. Und im Falle von Mose sagt er irgendwann, okay, ich habe dich gehört. Ich wollte das vielleicht nicht unbedingt so, aber ich arbeite mit dir. Und ich schicke dir jemanden mit. Und das war dann Aaron, sein Bruder. Geh mit Aaron zu Pharao und sage dem, dass er mein Volk ziehen lassen muss. Weil ich habe ihren Schmerz gesehen, gehört und ich kenne ihn. Und bevor er noch zu Pharao geht, soll er erst zum Volk Israel gehen und sagen, ich bin gekommen, ich werde euch befreien. Und das macht er dann auch, er geht erstmal zu dem Volk Israel, um ihnen zu sagen, dass er diese Begegnung hatte mit Gott in der Wüste und dass er ihn berufen hat, sie herauszuführen aus dem Land. Und dann geht er zu Pharao und da steigen wir wieder ein in Kapitel 5. Das zweite Buch Mose, Kapitel 5. Und ich habe hier, glaube ich, erst in Vers 2 angefangen, aber lasst uns doch in Vers 1 anfangen. Danach gingen Mose und Aaron hinein und sagten zu dem Pharao, so spricht der Herr, der Gott Israels, lass mein Volk ziehen, damit es mir in der Wüste ein Fest hält. Der Pharao antwortete, wer ist der Herr, dass ich auf seine Stimme hören sollte, um Israel ziehen zu lassen? Ich kenne den Herrn nicht und ich will Israel auch nicht ziehen lassen. Und dann spricht er weiter zu den Sklaventreibern in Vers 5. Siehe, es ist schon zu viel Volk im Land und ihr wollt sie noch von ihren Lasten ausruhen und feiern lassen. Und dann in Vers 6. Und der Pharao gab an demselben Tag den Treibern des Volkes und seinen Aufsehern Befehl und sprach, ihr sollt dem Volk kein Stroh mehr geben zum Ziegelstreichen wie gestern und vorgestern. Lasst sie selbst hingehen und sich Stroh zusammensuchen. Ihr sollt ihnen aber dennoch die bestimmte Zahl Ziegel auferlegen, die sie gestern und vorgestern gemacht haben und davon nichts nachlassen, denn sie sind faul. Und darum schreien sie und sprechen, wir wollen hingehen und unserem Gott Opfer darbringen. Gott verspricht Befreiung. Er beruft sich seine Leute, die das Pharao schreiben oder sagen sollen. Und als sie ihm diese Botschaft dann überbringen, wird erstmal alles schlimmer. Und ich weiß nicht, ob du das schon mal in deinem Leben erlebt hast. Ja, dass du Hilfe gesucht hast und erstmal alles schlimmer wird. Dass du vielleicht Therapie angefangen hast und erstmal wird alles schlimmer. Ich war selber und bin auch immer wieder tatsächlich als Therapeuten selber, solltest du in Therapie sein. war in Therapie und ich weiß, dass ich einmal eine Situation hatte, wo ich zu meiner Therapeutin gekommen bin und gesagt habe, Mensch, ich hatte überhaupt keinen Bock, heute zu kommen. Bin trotzdem gegangen, weil ich weiß, dass es gut für mich ist, ne? Und dann guckt sie mich nur an und sagt zu Sarah, Therapie ist immer aufwühlend. Manchmal werden die Dinge erstmal schlimmer. Das Volk Israel weiß, wie sich das anfühlt. Und trotzdem will uns Gott aus diesem Trauma herausführen. Er möchte nicht, dass wir darin bleiben. Und nachdem alles schlimmer wird, kommt Gott wieder zu Mose, spricht zu ihm und sagt, du musst wieder hingehen. Sprich wieder zu meinem Volk. Und Mose bringt dieselbe Befreiungsbotschaft tatsächlich noch einmal. Und ich frage mich manchmal, und wir lesen sie gleich, ja, wie die Israeliten sich da wohl gefühlt haben. Ob sie auch zu Mose gesagt haben, weißt du eigentlich, wie lange wir schon dafür gebetet haben, dass wir befreit werden? Und jetzt kommst du und machst erstmal alles schlimmer. Und wie oft haben wir das vielleicht auch erlebt in unserem eigenen Leben? Wo wir das Gefühl haben, dass unsere Gebete die Decke nicht oder an der Decke wieder abbouncen, ja, und runterkommen. Wo diese Verbindung nicht da ist und tatsächlich, ihr Lieben, Trauma unterbricht die Verbindung zwischen Gott und Mensch. Trauma ist Sünde. Das war nicht gewollt von Gott. Und er ist derjenige, der dann wieder sieht, ich habe gehört, ich habe gesehen und ich kenne den Schmerz und ich werde dafür sorgen, dass diese Wiederherstellung stattfinden kann. Und er schickt Mose wieder zum Volk Israel. Und das ist in Kapitel 6. Wir sind jetzt im Kapitel 6 und dann fangen wir in Vers 5 an. Und ich habe auch das Seufzen der Kinder Israels gehört, weil die Ägypter sie zu Knechten machen und habe an meinen Bund gedacht. Darum sage den Kindern Israels, ich bin der Herr und ich will euch aus den Lasten Ägyptens herausführen und will euch aus ihrer Knechtschaft erretten und will euch erlösen durch einen ausgestreckten Arm und durch große Gerichte. Gott kommt wieder und sagt, ich werde dich herausholen. Er kommt wieder und sagt, ich habe gesehen, ich habe gehört und ich kenne deinen Schmerz. Und dann geht alles nicht wirklich schnell, aber trotzdem schnell. Ich finde es tatsächlich auch faszinierend, dass ich glaube, die Israeliten in dem Moment immer noch nicht dran geglaubt haben. Und wer kann es ihnen verübeln? Ja, Sie hatten das Gefühl, dass alles sowieso erstmal schlimmer geworden ist. Und Gott sagt, nein, ich habe das schon entschieden. Ja, und Gott entscheidet sich auch so heute in unserem Leben Veränderungen zu schaffen. Er hat sich entschieden, uns heilen zu wollen. Er hat sich entschieden, uns zu erlösen. Und er bringt die Israeliten heraus und das werden wir jetzt tatsächlich alles überspringen. Wir werden das alles überspringen bis ins Kapitel 25. Ja, die Israeliten werden herausgeführt. Tatsächlich kommen viele Plagen. Ihr könnt das gerne auch nachlesen nochmal zu Hause. Das ist richtig spannend, wie Gott auch die Israeliten letzten Endes dann befreit. Aber wir befinden uns jetzt, wenn wir wieder eintauchen in den Text, an einem Ort, wo die Israeliten erstmal rausgeholt worden sind. Aus dieser traumatisierten Situation. Und Gott schaut sich sein Volk an. Und dann entscheidet er sich, eine Sache zu sagen. Und vielleicht habt ihr das noch nie so in diesem Kontext gesehen. Und zwar in 2. Mose 25, Vers 8. Er sagt, sie sollen mir ein Heiligtum machen, damit ich in ihrer Mitte wohne. Ein Heiligtum in diesem Kontext, das Heiligtum ist ein Zufluchtsort. Wir kennen das häufig, vor allem als Adventisten, was unheimlich wichtig ist im Kontext der Sündenvergebung. Ja, und die verschiedenen Symboliken in der Stiftshütte selber. Aber tatsächlich meint Gott ein Heiligtum, auch einen Ort der Begegnung, wo er dafür sorgt, dass er in der Mitte dieses traumatisierten Volkes ist. Gott kommt in diese Mitte hinein, er schaut sich das alles an und sagt so, da will ich rein. In die Dunkelheit, in den Schmerz, in all das, was dich beschäftigt. Gott sagt, sie sollen mir ein Heiligtum machen, um einen Ort der Begegnung zu gründen. Ein Ort, wo man Vergebung erfahren kann. Ein Ort der Wiederherstellung. Das ist das Heiligtum hier, ein Zufluchtsort in der Mitte. Und ich bin davon überzeugt, dass er uns diesen Zufluchtsort in unser Herz geben möchte. Ja, Paulus schreibt davon, ja. Ein Heiligtum mitten in uns. Nachdem Gott den Schritt gegangen ist, um uns wiederherzustellen oder in diesen Wiederherstellungsprozess hineinzugehen und diesen Heilungsprozess auch begonnen hat, geht er noch weiter. Und er sagt, ich möchte, dass ihr zum Zufluchtsort werdet. Dass ihr Zufluchtsorte für andere Menschen werdet. Es gibt in der Psychologie verschiedene Modelle und eines davon möchte ich euch gerne vorstellen. Das heißt tatsächlich das Sanctuary-Modell und das Sanctuary in Englischen wird auch fürs Heiligtum benutzt. Dr. Sandra Bloom ist diejenige, die das erstellt hat und es geht da um systematische Veränderungen von Organisationen, damit sie traumainformiert werden. Sie ist keine Christin, ja. Das ist halt, Sanctuary hat auch diesen Zufluchtsortcharakter für zum Beispiel Tiere, aber das ist so das Verständnis dahinter. Und eine der Dinge, die sie eben ermutigt oder was daraus entstanden ist, zu sagen, und ich habe das hier vom Englischen ins Deutsche übersetzt, wenn wir Menschen begegnen, anstelle dann schon wieder zu fragen, was ist denn mit dir schon wieder los? Kennt ihr das? Ich frage das immer noch oft, ihr Lieben, ja. Was ist mit dir schon wieder los? Ja? Was ist denn dir schon wieder passiert? Dass wir hingehen und sagen, was ist dir passiert? Ja, seht ihr, dass das von einer intrinsischen Situation hier auf eine extrinsische Situation geht? Ja, die Person ist nicht das Problem, sondern das, was ihr passiert ist. Und das gibt uns Verständnis. Und ich glaube, dass Gott uns heute aufruft, dass unsere Gemeinden Zufluchtsorte sind für Menschen. Für uns, füreinander. Dass er uns aufruft, dass wir Check-ins miteinander, dass wir miteinander sprechen, ja? Wo wir nicht richtend einfach mal erzählen, was los ist. Ja? Anstelle, was ist denn mit dir schon wieder los? Was ist dir passiert? als Therapeutin an sich, und ich habe tatsächlich auch, bevor ich hergekommen bin, 2 Jahre im Hospiz gearbeitet als Sozialarbeiterin, habe ich viele Geschichten schon gehört, ja. Und ich weiß nicht, wie es euch manchmal geht, ja, wenn ihr Geschichten hört, denkt ihr vielleicht auch, so wie ich, ja, wenn du wüsstest. Wenn du wüsstest, ja. Aber ich glaube, da ist dieses Bild recht passend, und das halte ich mir auch immer wieder vor Augen, und ich habe euch das hier übersetzt, ja. Erstmal, ich bin totaler Hundeliebhaber. Meine Eltern haben auch einen Golden Retriever, ja. Aber ihr seht hier 2 Hunde, und die sind durch dasselbe Matschloch gelaufen. Und sie kommen aber unterschiedlich auf der anderen Seite raus. Ja, wie tief der Matsch ist, kommt drauf an, wen du fragst. Wir gehen alle durch dasselbe, aber auf unterschiedliche Art und Weise. Und ich glaube, manchmal dürfen wir uns das in Erinnerung rufen, vielleicht auch mit uns gnädiger zu sein. Ja, wenn wir uns wieder sagen, ja, warum belastet mich das denn jetzt so? Vielleicht warst du der kleine Jack Russell, der da durch das Matschloch durchgelaufen ist, während vielleicht jemand anderes in deiner Familie der Goldene Retriever war, der Größere, ne? Wie tief der Matsch ist, kommt drauf an, wen du fragst. Wir gehen alle durch dasselbe, aber auf unterschiedliche Art und Weise. Gott weiß das. Gott holt uns ab, wo wir sind. Und ich glaube, er ermutigt uns, dass wir das auch tun. In demselben Kontext habe ich euch dieses Zitat mitgebracht. Das ist Dr. Bruce Perry hier, der ist der andere sehr berühmte Trauma-Therapeut. Er hat ein Buch geschrieben, das heißt Der Junge, der wie ein Hund gehalten wurde. Und er sagt in diesem Buch, Feuer kann wärmen oder verbrennen, Wasser kann Durst stillen oder ertränken, Wind kann sanft streicheln oder schneidend wehen. Und ebenso ist es mit zwischenmenschlichen Beziehungen. Wir können sowohl erschaffen als auch zerstören, nähren und verletzen, einander traumatisieren, aber auch heilen. Ich glaube, ich bin davon überzeugt, dass Gott uns aufgerufen hat, Zufluchtsorte zu sein für Menschen, damit sie Heilung finden können. Das hier sind 2 meiner Kinder. Ich habe ein Auslandsjahr in Tansania gemacht. Ich hatte so um die, keine Ahnung, 55. Wir hatten sie bis 3 oder 4 Jahre, und dann sind sie weitergezogen. Von dem her hat sich die Zahl immer mal wieder geändert. Aber die beiden hier, das sind tatsächlich Eriki und Princess. Und ihr seht, ja, wie sich Eriki hier Princess zuwendet, und die hat hier so Schnodder unter der Nase, ne, weil sie gerade geweint hat. Und traurig gewesen ist. Und er wendet sich ihr zu. Und ich glaube, das ist genau dieses Prinzip, das in Galater 6 beschrieben wird, oder aber auch bei Dr. Dan Siegel, dein Psychotherapeut ist, ja, was wir mit anderen teilen, ist leichter zu tragen. Im Englischen reimt sich das schön. What's shareable is bearable. Ja, oder in Galater 6, einer trage des anderen Lasten, so sollte das Gesetz des Christus erfüllen. Gott kreiert einen Zufluchtsort in uns, damit wir Zufluchtsorte für andere Menschen werden können. Und so kommen wir wieder zu meinem zentralen Vers, wo ich euch nochmal sagen möchte, dass Gott euch sieht, euch hört und euch kennt. Den Schmerz, den ihr erlebt habt oder vielleicht auch gerade hindurchgeht. Und dass er sich das anschaut und sagt, da will ich rein. Da möchte ich einen Zufluchtsort schaffen, damit du wieder mit mir Kontakt aufnehmen kannst. Damit wir in Beziehung sein können. Um dann, dass du ein Zufluchtsort für andere Menschen werden kannst, dass unsere Kirche ein Zufluchtsort für Menschen wird. Denn er sagt in 2. Mose 25, Vers 8, und sie sollen mir ein Heiligtum machen, damit ich in ihrer Mitte wohne. Amen. Ich habe einen Segen für euch aus Psalm 20, Vers 2, 5 und 6.
Der Herr erhöre dich in deiner Not. Der Name des Gottes Jakobs schütze dich. Er sende dir Hilfe vom Heiligtum und stärke dich aus Zion. Er gebe dir, was dein Herz begehrt und erfülle alles, was du vorhast. Der Herr gewähre dir alle deine Bitten. Lass uns beten. Herr lieber Vater im Himmel, wir danken dir für dein Wort, die Bibel, diese Geschichten, die sich doch so nah anfühlen, Herr, weil sie von echten Menschen sprechen. Und danke, Herr, dass du dich selbst immer wieder in diesen Menschenleben offenbarst und dass du das auch in uns tun möchtest. Herr, du hast gesagt, dass du gesehen, gehört hast und dass du unseren Schmerz kennst, das, durch das wir durchgehen und dass du uns daraus holen möchtest, dass du uns befreien möchtest. Ich bitte dich, dass du Heilung schenkst, Herr, dass du wiederherstellst und dass du eine Verbindung wiederherstellst mit uns auch. Herr, danke, dass du dich entschieden hast, einen Zufluchtsort in unsere Herzen zu legen, in dem du wohnst und dass wir Zufluchtsorte für andere Menschen werden dürfen. In Jesu Namen. Amen. Amen.